Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Diese Woche zugeschaltet aus Augsburg ist Frau Dr. Dr. Katharina Kemming. Katharina, bist du mit in der Leitung?
Ich bin da. Grüß dich, Tom.
Grüß dich. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen kann, du bist außerordentliche Professorin an der Universität Augsburg. Du bist studierte und promovierte Theologin und Philosophin. Und wenn ich so sagen darf, du gehörst zu einer jungen Generation von Denkern in Deutschland und Denkerinnen, die darüber nachdenken, wie eine moderne Spiritualität möglich ist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Und das würde mich auch direkt zu der ersten Frage führen, die schlicht und einfach heißt, was bedeutet eine moderne Spiritualität? Mhm. Wovon reden wir hier, wenn Spiritualität modern sein soll?
Also ich denke, moderne Spiritualität heißt, dass sie tatsächlich auch dem Rechnung trägt, was die moderne, sprich auch moderne Entwicklungen, sowohl im Bereich des Geistes, wissenschaftlichen, aber eben auch naturwissenschaftlichen, an neuen Weltsichten, Weltbildern mit hervorgebracht haben. Das heißt, wenn wir die traditionellen spirituellen Systeme anschauen, sind die ja alle in einer vormodernen Zeit entstanden. Das heißt, sie sind auch in ihren Systemen natürlich zu einem gewissen Stück geprägt von vormodernen Weltbildern. Sie haben auf der einen Seite einen unheimlich tollen Erfahrungsschatz, was gerade auch Methodiken, Übungen, Transformationstechniken, um das Wort mal benutzen zu dürfen, dass sie über die verfügen. Aber eben unsere Weltsituation hat sich ja zumindest in den letzten 300 Jahren im Westen schon nochmal verändert und ich würde sagen, seit Beginn des 21. Jahrhunderts schon nochmal sehr extrem. Also bestimmte Grundannahmen metaphysischer Natur, die bis dato im Prinzip als ja gesetztes Wissen galten, sind heute in Frage gestellt. Und ich denke, eine Spiritualität, die auch im 21. Jahrhundert tragen soll, muss natürlich auch auf diese Vorstellungen und veränderten Konzepte in irgendeiner Weise eingehen. Und das bedeutet für mich eben moderne Spiritualität, die selbst immer wieder ihre eigenen Methoden, Grundlagen reflektieren sollte, damit sie auch zukunftsfähig ist. Also auf der einen Seite natürlich viel von dem Alten, das auch sehr bedeutsam ist mitzunehmen, aber eben auch immer wieder eine Anpassung an das zu leisten, was unsere Zeit erfordert.
Jetzt kann man natürlich eigentlich nicht mehr sagen, dass wir wirklich in einer säkularen Zeit leben. Hm. Zumindest seit 30, 40 Jahren gibt es ja sowas wie eine Renaissance der Spiritualität. Hm. Und diese Renaissance der Spiritualität ist ja nicht unbedingt eine Renaissance der traditionellen Spiritualität, sondern der verschiedensten Formen neuer Mischformen von Spiritualität. Mhm. Ja. Ist das die Spiritualität, die du meinst, oder gibt es hier auch etwas, wo ein weiterer Schritt getan werden muss?
Mhm. Also ich denke, in dieser neuen Form der Spiritualität, also die, wie du gerade gesagt hast, die wir jetzt hier im Westen seit vielleicht 40 Jahren im Prinzip kennen, die sich ja aus verschiedenen Formen speist, die gründet natürlich zum Teil noch sehr stark in den klassischen Kontexten, aus denen sie stammt. Also entweder sind es mahayanistisch-buddhistische Formen, es sind Formen aus der hinduistischen Tradition, aus dem Sufi, aus der sufistischen Bewegung, aus der Kabbalah, christliche Mystik, die natürlich in gewisser Weise von den Praktizierenden für ihr eigenes Leben natürlich immer auch eingepasst werden, die aber von ihrem Lehrgehalt schon noch eine sehr starke Verwurzelung auch in den jeweiligen spiritual-religiösen Kontexten haben, in den Zeiten, in denen sie entstanden sind. Mhm. Also einfaches Beispiel, ne, bestimmte Grundvorstellungen von Jenseitsvorstellungen, Transzendenz, die sind natürlich sehr stark geprägt in den auch Spiritualtraditionen, von eben, dass es so etwas Jenseitiges gibt, also was man dann oft so boshaft als eine Hinterwelt bezeichnet hat, dass es ein Jahr danach gibt. Das sind alles natürlich Vorstellungen, die in einem bestimmten Weltbild gründen. Ein Weltbild, in dem Menschen vor 2000 Jahren zum Teil wirklich überzeugt waren, wenn sie nur hoch genug steigen, würden sie eben in die Sphäre des Göttlichen eintreten oder umgekehrt natürlich auch, wenn sie tief genug fallen, würden sie die dämonische Welt betreten. Das sind natürlich Vorstellungen, Konzepte, die mit unserem modernen Weltverständnis nicht mehr kompatibel sind. Und das heißt, wir müssen eben auch schauen, was bedeutet das für uns? Also auch diese Rede des Dämonischen, des Göttlichen, das braucht eben auch eine gewisse Transformation. Und selbst eben bei spirituellen Systemen, die jetzt gar nicht in diesem klassischen, sag ich mal, Szenario der klassisch monotheistischen Religionen argumentieren, wie es eben im Buddhismus der Fall ist, der eben auch in seinem Denken viele Vorstellungen und Formen mit tradiert, die schon auch vormodernes Denken sind und die zum Teil auch in den spirituellen Praktiken nicht wirklich reflektiert werden. Oder auch eben diese Überlegungen, Gedanken, die in einer sehr modernen Form der Spiritualität auch mit thematisiert werden, wie der Zugang zu unseren eigenen Schatten, was jetzt etwas ist, was doch sehr stark mit der modernen Psychologie in den Vordergrund trat und dass wir die zum Beispiel auch nicht unbedingt durch meditative Praktiken immer in den Griff bekommen oder in den Blick bekommen. Also dass wir sehr intensiv und lang meditieren können und bestimmte Dinge in reiner Achtsamkeit betrachten, aber nicht wirklich erkennen, was die Wurzeln davon sind. Und das meine ich mit moderner Spiritualität, dass sie natürlich auch dieser komplexer werdenden Welt in dem Sinne Rechnung tragen sollte, dass sie da auch unterschiedliche, ja, neue Betrachtungsweisen mit aufnimmt.
Du hast es ja kurz mit eingebracht, weil einerseits sind diese neuen spirituellen Systeme, die in den letzten 30, 40 Jahren sehr populär geworden sind, natürlich auch Neuauflagen von an Yoga-Interessierten, an Sufi-Orientierungen, an Zen-Buddhismus. Aber es gibt eine Richtung einer neuen Spiritualität, die zwar Elemente dessen aufnimmt, deren Herkunft eigentlich die moderne Psychologie oder Psychotherapie ist. Die eigentlich in einem gewissen Sinn als Weiterentwicklung der Psychotherapie, sie versteht sich teilweise auch als transpersonale Psychotherapie ist, die so von ihren Wurzeln her mehr in der Psychologie als in der traditionellen Spiritualität liegt. Ist darin die neue Spiritualität zu finden oder ist da auch etwas, wo es Weiteres braucht?
Also da kann etwas zu finden sein. Das hängt natürlich davon ab, wie viel ich sozusagen oder wie stark ich dann den Schwerpunkt, also worauf ich ihn lege, geht es mir um eine, ja, sagen wir mal, bessere Kenntnis auch meiner Schatten? Geht es mir um eine generelle Transformation? Also ich denke immer, die entscheidende Frage ist natürlich, wenn ich einen spirituellen Weg beschreite, wobei natürlich dieses Wegbeschreiten ja auch schon wieder so von einigen Traditionen völlig in Frage gestellt wird, die natürlich sagen, wenn die Wirklichkeit non-dual strukturiert ist, dann gibt es auch keinen Weg, weil Wirklichkeit ist Wirklichkeit. Mhm. Unser Problem ist natürlich meistens nur, dass wir uns trotzdem nicht als non-dual erfahren oder erleben, sondern immer irgendwie in der Gespaltenheit. Ich denke, die Frage ist immer auch, was will ich, worum geht's mir? Und dementsprechend muss ich natürlich auch gucken, welche, in Anführungsstrichen bitte jetzt, Methoden ich wähle, also und worauf ich auch meinen Fokus lege. Und das kann sich auch im, sage ich mal, Kontext eines spirituellen Wegs, der ja in der Regel unser ganzes Leben uns begleitet, das muss ja auch nicht immer sein, dass das eine bestimmte, nur eine Meditationsmethode ist, kann sich das auch wandeln. Also es gibt einfach Phasen im Leben, wo man bestimmte Dinge mehr und weniger stark in den Blick nimmt, weil es eben momentan Themen sind. Ich denke, es ist eben nicht jetzt die eine Methode, die alles umschließt, sondern eben auch für sich selbst wahrzunehmen, was steht jetzt auch an. Und ich denke, das ist auch etwas, was von den klassischen spirituellen Systemen traditionell so nicht gesehen wird, sondern da ist natürlich auch ganz stark die Fokussierung, wenn du dich für diesen einen Weg entschieden hast, dann ist es der eine Weg und sonst nicht.
Ja, da hat er sich jetzt. Lass einfach nur weiter.
Und da ist, denke ich, eben etwas, was wir in der Moderne einfach auch sehen, dass aber auch die unterschiedlichen Methoden, zum Teil unterschiedliche Aspekte einer inneren Transformationsarbeit bedienen. Und darum kann es durchaus sein, dass jemand nach 10 Jahren feststellt, Zen war gut für diesen Bereich, aber jetzt ist zum Beispiel die Maitri-Meditation oder irgendetwas in dem Sinne der tibetischen Tradition, wo es jetzt darum geht, Mitgefühl zu erwecken, für ihn wichtig. Also, und das heißt aber nicht, dass das andere deswegen dann falsch war, aber es kann sich eben aufgrund der Lebenssituation etwas verändern. Die klassischen Spiritualsysteme, die natürlich auch, das muss man ja auch klar sagen, über die historischen Traditionen hinweg, in der Regel hatten die Leute ja auch nicht die großartige Möglichkeit, sehr viel von den anderen zu wissen. Also man hat sich in einem bestimmten Kontext einen Meister, selten eine Meisterin gesucht. Und das war es dann auch. Wir sind natürlich heute, stehen vor diesem Wahnsinnsauswahlfeld, weil wir unheimlich viel kennen, was es auch nicht immer leicht macht. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass dann so ein, sage ich mal, Spiritual Hopping beginnt. Man hüpft halt von einem zum anderen. Also wenn es das jetzt nicht den Erfolg bringt, weil wir natürlich auch bestimmte Konzepte verbinden, dann springe ich mal zum nächsten Meister, die nächste Methode. Und das ist natürlich etwas, wo die klassischen Spiritualsysteme zu Recht sagen, eine gewisse Ausdauer kann auch nicht schaden.
Exakt. Und du hast mit dem Spiritual Hopping, glaube ich, auch ein Stichwort gegeben, das einiges aussagt über unsere, ich sag mal, spirituellen Gewohnheiten, die sich auch so in den letzten 30 Jahren entwickelt haben, die in dem gesamten postmodernen Kontext einfach auch eine Folge der Auswahl sind, die uns zur Verfügung steht. Und das ist ja an und für sich mal eine tolle Sache, weil du hast es ja vollkommen richtig erwähnt, in traditionellen spirituellen Kontexten gab es in der Regel nichts anderes als den eigenen kulturellen Kontext und dann vielleicht auch noch nur den Kontext einer bestimmten Schule, dieser bestimmten Kultur. Und das mag vielleicht auch was ganz authentisch Wichtiges und Tolles gewesen sein, aber es hatte diese eine Beschränkung. Jetzt haben wir den Vorteil des Pluralismus und natürlich auch die Herausforderung des Pluralismus. Und gleichzeitig, und da bin ich auch interessiert, was du dazu denkst, weil das in unserer Arbeit immer wieder eine Rolle spielt, dass wenn man die spirituelle Arbeit prinzipiell im Kontext von von Psychologie betrachtet, was ja, wenn unsere Arbeit aus der Psychotherapie kommt, einfach eine gewisse Natürlichkeit hat, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeit auch in diesem Kontext der persönlichen, psychologischen Verbesserung hängen bleibt. Und Transzendenz und Ego-Transzendenz ist natürlich von Natur aus mehr. Und hier gibt es eine Spannung auch zwischen, ich sag mal, authentischen, traditionellen spirituellen Ausrichtungen und vielen postmodernen Schulen, die eher diese psychologische Orientierung haben. Mhm. Siehst du darin eine Problematik? Oder ist das etwas, was ein wichtiger Fortschritt einer modernen Spiritualität ist?
Also ich denke, wenn beides in einer guten Weise verbunden werden kann, ist es ein ungemeiner Gewinn. Wenn das eine gegen das andere ausgespielt wird, denke ich, bleibt immer etwas mit auf der Strecke, weil natürlich die psychologische Ebene natürlich tendenziell auch mehr, sage ich mal, den Bereich, also des Es, auch der Schatten mit anguckt, was die Meditation ja jetzt nicht unbedingt macht, also wenn wir Spiritualität jetzt auch mal mit dem meditativen Bereich verbinden, der guckt natürlich auch wieder eine etwas andere Ebene mit an. Wenn ich beide auch verbinde, wird es halt umfassender. Es kann aber lebenssituationsmäßig so sein, dass einfach eine Sache wirklich ihren Primat fordert. Und dann halte ich es auch für günstiger, sich mal für eine bestimmte Zeit darauf zu fokussieren. Das muss man aber natürlich rausfinden und das macht das Ganze natürlich etwas komplexer.
Aber ist nicht eine prinzipielle Problematik da, wenn es zu einer, ich sag mal, Dominanz der Psychologie kommt, dass dann der eigentliche spirituelle Kontext nicht zu seinem eigenen Gewicht findet?
Da, also dann nicht, weil das eine das andere überlagert. Ja. Das ist klar.
Weil ist ja keine Frage, dass einfach die psychologischen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts, angefangen bei Freud und Jung, unheimlich wichtige und tiefe Errungenschaften sind. Aber man könnte ja auch sagen, dass wir durchaus auch die Schattenseiten dessen jetzt wahrnehmen, was mit einer Hyperpersonalisierung vielleicht auch bezeichnet werden kann.
Genau.
Und vielleicht auch ein Thema hier mit ins Spiel kommt, das du in deinem Buch Spiritualität des 21. Jahrhunderts mit einem ganzen Kapitel beschrieben hast, wo du schreibst, ein bisschen mehr Gefühle bitte. Und den Unterpunkt, wenn ich es anführen kann, wo bleibt das Weibliche und wünsch dir was, wo du durchaus ein Plädoyer führst, dass Gefühle nicht alles sind und dass Denken eine wichtige Kategorie in einem modernen spirituellen Leben ist.
Also ich glaube, also zunächst, wenn ich da einen Satz dazu sagen darf, es ist halt eine der Grund, also meines Erachtens falschen Vorstellungen, dadurch, dass in den klassischen spirituellen Traditionen ja immer völlig zu Recht darauf verwiesen wird, dass diese, ich sage es jetzt bitte in Anführungsstrichen, Ebene der Transzendenz, des Non-Dualen, des Göttlichen oder welchen Begriff, also die verschiedenen Traditionen dafür immer gefunden haben, Nirvana, das Absolute etc., dass wir die tatsächlich durchs reine Denken, also das diskursive Denken, nicht in den Griff bekommen können. Also wir können sie andenken, wir können auch zeigen, wieso es ohne diese Ebene nicht auskommen, aber das Denken allein bietet keinen Zugang. Also wir kommen über das rein dual strukturierte, diskursive Denken da nicht hin. Das hat bei manchen irgendwie zu der Annahme geführt, also das Denken macht's nicht, da ist klar, dann ist es das Gefühl. Das Problem ist aber, Gefühle laufen unter der gleichen Kategorie wie Denken, die sind halt dual strukturiert. Es gibt immer ein Subjekt, das empfindet, und es gibt etwas, worauf dieses Empfinden gerichtet ist. Genauso ist es mit dem Willen, mit dem Tun. Das heißt, alles, was quasi per Definitionen diesem Bereich des dual strukturierten unterworfen ist, und das ist eben alles, was uns als empirische Menschen ausmacht, wird uns nicht den Schlüssel bieten, diese Ebene, also bitte immer Ebene in Anführungsstrichen, des Non-Dualen zu knacken. Und das ist sozusagen das, wo ich eben darauf hinweisen möchte, also die Gefühle als Gegenpol zum Denken gehen nicht dorthin, wo diejenigen, die oft glauben, wenn wir jetzt mehr Gefühl entwickeln, dann wird es das Problem lösen. Also ich vertrete auch nebenbei die These, dass wir nicht zu viel denken, sondern wir denken viel zu wenig, weil diese Art des Denkens, die wir momentan an den Tag legen, hat mit wirklicher Rationalität ziemlich wenig zu tun. Also oder andersrum formuliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein vernünftiger Mensch es wirklich rational empfindet, wenn eine Gesellschaft oder eine Kultur, Zivilisation sich den Ast absägt, auf dem sie sitzt. Und das tun wir momentan. Also diese Art des Wirtschaftssystems, wie wir mit der Umwelt umgehen, all das, was sich hier als rational artikuliert, ist eine Pseudorationalität, die ganz viele Dimensionen des wirklich Vernünftigen überhaupt nicht andenkt. Und darum würde ich sagen, müssten wir eigentlich erstmal in ein echtes, tiefes Denken kommen, das natürlich so etwas wie Intuition und Gefühl natürlich mit umschließt. Also wir sind im Westen ein bisschen, glaube ich, auf eine falsche Spur gekommen, indem wir Denken ungemein verkürzt haben auf so eine Zweckrationalität. Also Heidegger hat es mal das rechnende Denken genannt und ich denke, das beschreibt es sehr genau. Also wo ich nur auf eine ganz kurze Gewinnmaximierung im Moment achte, aber alle Folgen etc. nicht mit bedenke. Aber das ist nicht wirklich rational und es ist noch viel weniger vernünftig. Und wenn wir die großen philosophisch-spirituellen Systeme im Abendland wie aber auch im Osten anschauen, denn das ist ja auch sowas, der Osten hat eine ungemein tiefe Philosophietradition und nicht nur eine Spiritualtradition. Dort ist immer dieser Aspekt der Vernünftigkeit, also der Vernunft, die mehr war als dieses rein verkürzte Denken, als ein ganz wichtiger Faktor empfunden worden. Und ich denke, das ist etwas, diese Ebene, die haben wir noch überhaupt nicht kultiviert. wir glauben, so eine Pseudo-Zweckrationalität, das sei etwas, was vernünftig ist. Aber das ist nicht vernünftig, sondern es ist irrational.
Das
Und darum spreche ich eben mein Plädoyer auch dafür aus, dass wir das Denken nicht zu früh über Bord werfen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Instrument, auch um unsere Weltwirklichkeit zu strukturieren und zu erkennen. Und in dieser Form des Denkens hat eben auch das echte Gefühl, also die tiefe Emotionalität, ihre absolute Berechtigung, die aber dann nicht mehr sowas, so eine Gefühlsduselei ist, die leider ganz oft eben dann mit einer tiefen Emotionalität verwechselt wird.
Da macht natürlich jetzt eine ganz spannende Unterscheidung, weil wenn man über Spiritualität redet, in unserem Kontext, ist sehr oft der Gegensatz, über den geredet wird, eigentlich der Gegensatz zwischen Kopf und Herz.
Mhm.
Was gleichgesetzt ist mit dem Gegensatz zwischen Denken und Fühlen.
Mhm.
Und das Plädoyer ist einfach, ja, aus dem Kopf raus, mehr in dein Herz.
Mhm.
Und da ist ja auch was Wahres dran, muss man ja auch dazu sagen.
Mhm. Völlig. Ja.
Aber was du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der eigentliche Gegensatz ist ein anderer. Es ist nicht Denken versus Fühlen, es ist Dualität versus Nicht-Dualität.
Genau.
Und es gibt, du hast es auch wunderschön beschrieben, dass unsere Emotionalität eine duale Emotionalität ist. Eine Emotionalität, die aus einem Ich-Bezug heraus, aus einem getrennten Ich-Bezug heraus empfindet. Und dass gerade auch im mystischen Denken Ost und West es ein Denken gibt, das durchaus in seinen eigenen Kategorien tief vernünftig ist, was versucht, über diese Grenzen von Dualität hinauszugehen. Und dann, wenn ich das auch noch kurz mit reinbringen darf, weil das fand ich einfach dann den wichtigen Querverbindung, wo du gesagt hast, wo Intuition dann wieder zum Denken dazugehört. Ist das auch etwas, was in einer gewissen Weise auch eine Blaupause für eine moderne spirituelle Praxis sein kann? Wie siehst du das?
Also ich denke, wir werden nicht ohne das Denken auskommen, weil das Denken sowas ist wie unser GPS, unser Navigationssystem, das uns hilft, Welt mit zu erschließen. Wir müssen natürlich auch erkennen, wo quasi diese Grenzen sind. Nur ich denke, es ist eben einfach, wenn ich die großen Philosophietraditionen, insbesondere die angucke, in der die spirituelle Praxis absolut damit verknüpft war, also ich denke jetzt an jemanden wie Nagarjuna, den Begründer des Mittelweg-Buddhismus, der ein beinharter Denker war, der wirklich denkerisch alles gezeigt hat, mich an falschen Positionen, dass die nicht haltbar sind, aber das über ein reines Denken. Und dieses Denken hat ausschließlich den Zweck gehabt, genauso wie in der antiken griechischen Philosophie, zum Beispiel bei den antiken Skeptikern, wenn ich erkenne, dass all unsere Meinungen, Konzepte, Vorstellungen über Weltwirklichkeit nicht absolut diese Wirklichkeit bestimmen können, dann muss ich quasi von diesen Dingen auch in einer gewissen Weise Abstand nehmen. Und das ist genau der Punkt, wo dann eine andere Dimension einbricht, indem ich nämlich bereit bin, das wirklich auch aufzugeben, aber erst dann. Und aufgeben ist natürlich jetzt auch wieder ein falsches Wort, weil auch die sogenannten Erleuchteten oder Erwachten natürlich immer noch in ihren Existenzformen, so sie auf dieser Erde weilen, in irgendeiner Weise sich artikulieren und damit natürlich auch denken und fühlen. Aber diese Identifikationen brechen auf. Aber das Denken kann eben auch zeigen, wieso es so sein soll. Und ich denke, das ist halt was ganz, ganz Wichtiges, dass es uns eine gewisse Orientierung geben kann. Und also durch das rein diskursive Nachdenken komme ich an so eine Schwelle. Also Cusanus hat dieses schöne Bild mal gebraucht, an der Pforte des Paradieses steht der Engel mit dem gezückten Schwert der Vernunft und schlägt jeden da nieder, der versucht quasi mit der simplen Ratio hineinzukommen. Aber bis an diesen Punkt führt uns eben auch das Denken. Und immer zu erkennen, wofür eine Sache nützlich ist und wofür nicht. Und das vielleicht einfach auch noch für diesen Kontext des Emotionalen. Wir können ungemein viel Gefühl entwickeln, das aber auch leider uns völlig in die Irre führt. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was halt sehr oft im spirituellen Kontext nicht mit thematisiert wird. Ich kann eine ungemeine Emotionalität entwickeln, die aber auch wieder destruktiv sein kann. Und ich kann Liebe entwickeln, die aber deswegen nicht universell sein muss. Auch das ist etwas. Also wir gehen heute natürlich immer davon aus, dass wenn wir zum Beispiel Liebe entwickeln, dass die immer allumfassend ist. Muss es aber nicht sein. Also die Geschichte der Spiritualität ist voll davon, dass die dann durchaus auch auf die Mitglieder der eigenen Gemeinschaft beschränkt sein kann. Und damit sind wir eben genau nicht dort, was eigentlich die Liebe, sprich das Herz, die Emotionalität tun soll, also von der man hofft, dass sie das erreicht. Da muss nämlich noch was mit dazukommen, damit die Emotionalität, die Liebe, genau diese universelle Kategorie entwickeln kann, von der wir auch hoffen, völlig zu Recht, dass sie eben auch Wunden heilen kann.
Absolut. Ken Wilber, der ja auch in deinem Denken eine große Rolle spielt, macht ja die sehr treffende Unterscheidung zwischen prärational, rational und transrational. Und er sagt, dass viel der Verwirrung bezüglich dem Verhältnis zwischen Denken und Gefühlen darin besteht, dass wir die Problematik des Denkens gerade in unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft sehr direkt empfinden, auch in dem entfremdeten, instrumentellen Denken, das du vorher angesprochen hast. Und dass prärational und transrational sehr leicht miteinander verwechselbar sind, aus einem schlichten, einfachen Grund. Beide sind nicht einfach rational-rational. Aber der große Unterschied, sagt er, zwischen prärational und transrational ist, dass transrational das Rationale einschließt und übersteigt.
Ja.
Und das heißt, dass es Denken mit einschließt und, wenn ich das mit deinen Gedanken verbinden darf, dass es ein Denken ist, das eine intuitive Qualität mitführt, die über das reine rationale Denken hinausgeht. Würdest du
genau.
dem so zustimmen?
Genau. Also das ist natürlich genau das, was wir kultivieren müssen. Also es geht darum, eben auch dieses Intuitive wirklich mitzuentwickeln. Und es ist aber interessant, dass eben auch Menschen, die da sehr meisterlich sind, in der Intuition auch sagen, die Intuition ist eben etwas, was sich trotz allem aus viel Erfahrung und Wissen speist. Nur irgendwann kippt eben der Schalter, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern tatsächlich dieses intuitive Gefühl habe, das richtig ist. Das Grundproblem ist eben bei der Intuition, wenn sie nicht trainiert wird, ist nämlich genau das, was wir mit Prä und Trans haben. Jeder hat immer dieses Gefühl, dass er eine Intuition hat. Es ist nur erstaunlich, wenn wir dann doch bei vielen Menschen gucken, und das kennen wir wahrscheinlich auch selber immer wieder, wir können mit unserer sogenannten Intuition auch gnadenlos daneben liegen. Und da zeigt sich halt dann, dass es anscheinend nicht diese Intuition ist.
Oder wir können auch natürlich mit der Intuition radikal richtig liegen in unserem beschränkten Kontext.
Ganz richtig.
Eine Unterscheidung, die zum Beispiel Endokonia oft macht, ist, dass er sagt, Intuition ist nicht Intuition. Ein guter Taschendieb lebt von seiner Intuition, die ist auch richtig, aber sie ist was ganz anderes als die Intuition des Buddhas.
Ja, genau.
Und allein auf Intuition zu verweisen, sagt doch überhaupt nichts aus, ob wir von der Intuition eines Taschendiebes oder von der Intuition eines Buddha sprechen. Da braucht es Kontext.
Genau.
Und im Kontext braucht es unter anderem auch Denken.
Genau, und da braucht es Ethik, also moralische Entwicklungslinien, da kommt die Werteentwicklung, all diese Dinge mit dazu. Also davon ist die Kognition eine. Gut, wir wissen mit Piaget, Kohlberg natürlich, dass sie eine ist, ohne, also wenn wir halt auf der kognitiven Ebene nichts weiterentwickeln, wird schwierig mit den anderen. Aber wir wissen natürlich auch, die reine kognitive Linie führt nicht dazu, dass wir moralischer werden. Also das heißt, genau diese Linien alle mitentwickeln. Und dann ist nämlich genau auch das, was wir mit dieser Intuition, dass sie eine wirklich tiefe, also, oder wie du andersrum sagst, auch der Taschentyp mag eine Tiefe haben, aber es ist eben eine, von der wir wahrscheinlich sagen, nun ja, sie hat dann doch ihre sehr deutlich spürbaren Defizite. Er ist zwar intuitiv ein guter Betrüger, aber ist es das, was die Welt wirklich braucht?
Exakt. Und natürlich ist Taschendieb jetzt einfach nur ein illustratives Beispiel. Ja. Es muss jetzt nicht unbedingt im moralisch Schlechten sein. Es kann auch die Intuition einfach in einem beschränkten ethnozentrischen Kontext sein, die richtig ist. Und die in dem also einfach ein intuitiv guter Familienvater ist was ganz Tolles. Aber es ist eine andere Intuition als die, von der du gesprochen hast.
Genau. Und das ist eben etwas, was wir auch entwickeln müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Verführerische, was wir auch mit dem Gefühl haben, weil wir da meinen, immer einen direkten Zugang zu haben, da müssen wir nicht wirklich dran arbeiten. Also das überschwemmt uns, das beglückt uns oder was auch immer. Aber es ist eben auch etwas, woran wir genau wie an unserem Denken, an unserer Vernünftigkeit auch weiter arbeiten müssen, damit es sich wirklich entwickelt oder damit wir uns auch entwickeln.
Exakt, ja. Weil, um das Ganze von der anderen Seite her anzusprechen, selbst Menschen mit einer tiefen Erleuchtungserfahrung, wenn ich das einfach mal so vorwegstellen kann, was immer damit gemeint ist, ja, mit einer tiefen Erleuchtungserfahrung oder sogar tief erleuchtete Menschen sind deswegen nicht notwendig in einem Kontext lebend, der ihr ethnozentrisches Weltbild durchbricht.
Genau, also die Geschichte ist voll davon.
Die Geschichte ist voll von Menschen und das, was oft dann auch zu Verwirrung und Verwechslungen führt, ist, dass das durchaus, so würde ich jedenfalls Ken Wilber auch zustimmen, tief erleuchtete Menschen sind, die aber von ihren Entwicklungen ihres Bewusstseins, ihres strukturellen Bewusstseins in einem ethnozentrischen oder vielleicht auch magischen Bewusstsein ihre Erfahrungen anders interpretieren, als wir sie in einem weltzentrischen oder vielleicht darüber hinausgehenden Bewusstsein interpretieren würden.
Genau, und das sind wir genau bei dem Punkt, den wir auch eingangs hatten, ne? Was bedeutet moderne Spiritualität? Also das heißt eben genau in diesem neuesten oder uns momentan zugänglichen Bewusstseinsebenen auch stark neu zu interpretieren und zu erfahren. Also du hast es gerade eben darauf verwiesen, also Shankara ist meines Erachtens auch so ein sehr schönes Beispiel dafür, einer der wirklich in der hinduistischen Tradition als einer der ganz großen Erleuchteten gilt, derart weiter Vedantin, wenn man ihn anguckt, ne, für ihn war klar, Frauen, Kastenlose, die können alle niemals Mitglieder dieses Ordens werden, weil die halt per se so viel schlechtes Karma haben, dass sie in diesem Leben zur Erleuchtung kommen. Er ist aber einer der ganz großen Erleuchteten, war aber natürlich so geprägt von den Konzepten und Vorstellungen seiner Zeit, dass er per Definition bestimmte Personengruppen gleich ausgeschlossen hat, während andere Lehrer zu seiner Zeit oder ein bisschen später das dann schon wieder anders gesehen haben. Und das zeigt eben, jemand kann durchaus ganz tiefe, non-duale Erfahrungen machen, was auch immer, aber die transformiert nicht automatisch seinen Wertekanon.
Exakt. Und da kommt eine Dimension rein, die wieder an unserem vorgehenden Gespräch mit dem Denken anschließt. Weil wie erschließen wir uns denn diese größeren Kontexte? Mhm. Wie erschließen wir uns denn diesen Weltkontext? Primär, oder zumindest zum Gutteil, denkenderweise. Das heißt, überhaupt um tiefe, auch mystische Erfahrungen in einen Kontext unseres Lebens setzen zu können, braucht es ja einen Reflexionsprozess, der wirklich versteht, in welchem Kontext diese Erfahrung Bedeutung haben kann. Und es bedarf eines sich denkender Weltnäherns, um es mal so zu sagen, um das in einen großen Weltkontext überhaupt verstehen zu wollen, was zum Beispiel sowas wie Erleuchtung bedeutet.
Also wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt verstehen wollen, aber wenn ich es verstehen will, brauche ich das Denken als Werkzeug. Und es ist sehr hilfreich. Also wenn es darum geht, es wirklich zu verorten, und diese Verortung, denke ich, ist notwendig, um eben zu verhindern, dass es auch ins Destruktive abgleitet, dann komme ich nicht ohne das bis zu einem bestimmten Punkt auch aus. Und in Anführungsstrichen danach, also nach Erleuchtung, Erwachen, was auch immer, benutze ich trotz allem weiterhin diese Werkzeuge.
Wie meinst du das, wenn du sagst, man muss es nicht verstehen wollen?
Es gibt natürlich Menschen, die am Denken und am Verstehen kein Interesse haben. Ja. Also für die das auch nicht die entscheidende Frage ist, die auch andere Zugänge vielleicht kultivieren, denen dieses in einem großen Zusammenhang Dinge zu verorten nicht unbedingt wesentlich ist. Und das ist auch okay, aber in dem Moment, wo ich eben, oder andersrum formuliert, wenn ich von einem Kontinent zum anderen übersetzen will, dann brauche ich halt ein Schiff und muss ungefähr, also ich meine, heute haben wir auch Flugzeuge als Möglichkeit, aber ich muss irgendein Mittel haben, um hinüberzukommen. Wenn ich sage, das interessiert mich nicht, darüber zu kommen, dann brauche ich das natürlich nicht. Also das
oder anders formuliert, in dem Augenblick, in dem ich so etwas wie ein Weltbürger sein möchte, muss ich auch so etwas wie ein Weltverständnis entwickeln.
Ganz richtig. Das ist nur so, wir sind natürlich in der westlichen Kultur heute so, dass dieser Prozess zum Teil ja schon stattgefunden hat oder stattfindet, und wir nicht immer darüber reflektieren. Und für viele, oder was heißt viele, aber es gibt doch etliche Menschen, für die dieser Prozess scheinbar etwas ganz Natürliches ist und die da natürlich dann gar nicht mehr groß drauf reflektieren, sondern das einfach mal setzen und von dort aus weiterarbeiten. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine andere Dimension, die einfach das mal als gegeben hinnehmen, die dieses Bewusstsein mitbringen, ohne jetzt darüber zu reflektieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Mhm. Du bringst eine interessante Dimension rein, weil du einfach sagst, als spiritueller Mensch braucht man jetzt nicht unbedingt dieses Bemühen um den Weltkontext, um auch einfach ein tief spiritueller Mensch zu sein.
Also ich brauche ihn nicht auf der reflektierten Ebene, genau. Wenn ich ihn durch, sage ich mal, eine Sozialisation, was auch immer, im Prinzip miterworben habe. Also wir leben ja in der westlichen Kultur schon sehr stark, also gerade Menschen, die dem spirituellen Kontext sich verbunden fühlen, ist sowas wie so ein, dieses Gefühl, dass diese Welt und dass wir auf dieser Welt irgendwie miteinander in einem Bezug stehen, und zwar nicht nur, dass wir zufällig unsere Füße alle auf dem gleichen Erdkugel haben, ist ja schon sehr oft anzutreffen. Was halt nicht so oft anzutreffen ist, ist das Bewusstsein, dass das eine relativ moderne Sicht der Wirklichkeit ist. Also dass die Spiritualität nicht automatisch zu diesem Erleben oder diesem Bewusstsein führen muss. Und ich glaube, das führt eben auch zu diesen ganzen Irritationen in der modernen Spiritualität, wo sehr viel von Herz und Emotionalität die Rede ist, weil viele dieser Menschen einfach prinzipiell mal setzen, dass alle Menschen dieses weltzentrische Bewusstsein haben. Und wenn man natürlich in diesem Bewusstsein Emotionalität kultiviert, wird die natürlich auch dazu führen, dass dieses Gefühl des Miteinanders aller tiefer wird. Aber es ist halt einfach, wenn wir die Welt jetzt momentan angucken, de facto nicht so, dass 100% der Menschen tatsächlich ein wirklich weltzentrisches Bewusstsein teilen. Und ich glaube, das ist halt der große Irrtum, den wir im Westen oft unterliegen, dass wir glauben, alle würden die Welt so wahrnehmen wie wir oder wie eben genau die Community, in der wir uns in der Regel bewegen. Das heißt auch nicht, dass alle bei uns im Westen dieses weltzentrische Bewusstsein teilen.
Ja, ja.
Und selbst wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir spirituell sind und vielleicht auch kognitiv das erkennen, gibt es ja genug Punkte, wo wir selbst immer wieder uns ertappen, dass wir gar nicht so weltzentrisch sind, sondern in vielen noch sehr ethnozentrisch.
Exakt. Und gleichzeitig könnte man eine der großen Herausforderungen unserer Zeit doch auch so ansetzen, dass es darum geht, eben diesen weltzentrischen Rahmen mit einer tiefen Erfahrung von Non-Dualität, wie wir es vorher angesprochen haben, zusammenzubringen. Das heißt, die Frage, wie kann ich Welt verstehen als Ganzes, ohne in ein rein instrumentelles Denken zu verfallen.
Genau.
Und wie kann ich spirituell sein und trotzdem einen großen Kontext halten, der die Welt umschließt und natürlich die Welt auch in ihrem Werden umschließt. Weil eine Dimension, die sich uns heute erschließt und die wir auch als selbstverständlich annehmen und die gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir die erste Generation sind, die diesen ganzen Werdensprozess des Universums in den Blick bekommen und uns auch fragen müssen, was bedeutet denn Non-Dualität in diesem Kontext? Würdest du sagen, dass die Aufgabe einer modernen Spiritualität primär darin liegt, wirklich auch dieses denkende sich annähern der Welt und auch der Evolution des Universums mit dieser tiefen non-dualen Erfahrung auf eine Weise zusammenbringen zu können, dass das weder eine Regression in alte Formen von Spiritualität ist, noch ein sich mit der Welt auseinandersetzen, das die eigentliche Tiefe dessen, was das Universum ausmacht oder was Bewusstsein ausmacht, hier außen vor bleibt.
Genau, also ich glaube, dem Rechnung zu tragen, was uns aktuell umgibt, was wir sind, verbunden eben mit dieser Erfahrung der Tiefe und auch einer echten Verbundenheit, das zu kultivieren, denke ich, zeichnet eine Spiritualität der Moderne aus. Und damit ist sie natürlich, unterscheidet sie sich eben in einem gewissen Sinne von Spiritualitätsformen vergangener Zeiten, die zum Teil solche Elemente hatten, aber nicht zwangsläufig haben müssen. Also, wie du vorhin eben gesagt hast, Spiritualität ist nicht per Definition etwas, was weltzentrisch agieren muss. Nur wir glauben es. Und das führt, glaube ich, zu den Irritationen, weil eben die Interpretation des gesamten Erlebens und Erfahrens auch der spirituellen Dimension eben immer unter dem passiert, was mich aktuell auch prägt. Und das heißt, damit natürlich auch diese Entwicklungen in mir zu kultivieren, weiterzuentwickeln auf allen Ebenen, um eben diesem Gesamt ja in irgendeiner Weise auch Rechnung zu tragen können. Macht aber die Sache natürlich ein bisschen komplexer. Ich sage immer, es macht es auch spannender, wird das Leben nie langweilig, aber es ist auch anstrengend. Und ich glaube, für Menschen auch zum Teil, sie empfinden es als eine Überforderung.
Wenn du sagst, Menschen empfinden es als eine Überforderung, meinst du, dass es etwas ist, dem man sich stellen sollte, oder dass das einfach auch okay ist, dass es eine Überforderung ist?
Also du kannst niemanden zwingen, irgendetwas zu tun, aber das Problem ist natürlich das, also unsere Welt wird komplexer. Wir können eine Zeit lang den Kopf in den Sand stecken und bestimmte Dinge ignorieren, aber irgendwann holt es uns ein. Das heißt also, die Dinge, also egal wie wir uns dazu verhalten, die Entwicklung wird stattfinden. Ob die jetzt immer so völlig zielgerichtet laufen wird oder also ob Evolution immer pfeilgerade immer nur nach oben geht, ob es dann nicht auch Knicke und was auch immer gibt, das ist jetzt eine andere Frage. Aber wir können uns dem auf Dauer also nicht entziehen. Wir müssen einfach mit dieser Welt und mit dieser auch Komplexität von Wirklichkeit, die wir heute haben, auseinandersetzen. Aber das ist natürlich schon so, dass wir, jetzt sagen wir, wenn wir die letzten 100 Jahre angucken, menschheitsgeschichtlich, dass das wirklich nochmal ein Quantensprung war. Also es sind so viele Ebenen von Weltwirklichkeitserschließung, also ich würde jetzt nicht sagen hinzugekommen, aber haben sich verändert, was es einfach auch komplexer macht. Also was man ja auch sieht, über Jahrhunderte oder fast Jahrtausende haben Religionen relativ klare Vorgaben gegeben, wie Menschen sich verhalten sollen. Das passt heute oft gar nicht mehr. Wir müssen so oft, so schnell selbst agieren, entscheiden, was zu tun ist, weil es eben nicht mehr diese eine absolut verbindliche Wahrheitslinie gibt, die man halt sehr lange geglaubt hat, ne, so ist es. Wir sehen, es gibt so viele Facetten der Wirklichkeit und wir müssen so oft situativ entscheiden, was zu tun ist, Und wir können nur einigermaßen gut entscheiden, wenn wir natürlich möglichst viel trotzdem wieder in unser Bewusstsein integrieren. Aber das macht es eben auch sehr komplex.
Damit bringst du natürlich eine Ebene mit rein, die auch sehr entscheidend ist. Nämlich, dass wir auf diese Welt heute eigentlich nur aus einer reifen Mündigkeit antworten können. Mhm. Weil traditionelle, auch spirituelle Systeme, auch in einem vormodernen, nicht mündigen gesellschaftlichen Ganzen eingebettet sind. Mhm. Aber wenn wir die Aufklärung ernst nehmen, müssen wir natürlich auch unser Erwachsensein ernst nehmen. Das heißt auch unsere individuelle Willensfreiheit und unsere individuelle Verantwortung freinehmen. Aber das ist eine andere Spiritualität, weil sie wirklich aus unserer eigenen Einsicht geboren sein muss, ja, und nicht aus dem Einfügen in auch den besten dogmatischen Rahmen.
Ganz richtig. Und also Freiheit heißt eben auch Verantwortung. Und Verantwortung ist immer auch anstrengend.
Das ist korrekt.
Also sie kann viel Freude bereiten, aber es ist einfach auch, ne, ja, also es kann auch bequem sein, einfach mal zu tun, was halt vorgegeben ist. Muss, genau, ich nicht jedes Mal selbst mich neu in Frage stellen und die Dinge immer wieder durchdenken. Da kann ich sagen, na, so ist es und so soll es gemacht werden.
Schön. Ich möchte auch, nachdem wir zeitlich schon ziemlich fortgeschritten sind, jetzt auch die Gelegenheit nutzen und unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ob sie sich mit in das Gespräch hier mit einbringen wollen. Dazu gibt es wie immer zwei Möglichkeiten. Einerseits sich direkt hier per Telefon in das Gespräch einzubringen. Die Telefonnummer hier in Deutschland ist 023 4 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode in allen drei Ländern 92 54 32 und die Haute-Taste 92 54 32 und die Rautetaste. Die Telefone sind wie immer in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie das Telefon freischalten und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch wieder mit Stern 6 stumm schalten. Dann können wir Sie auch sicher hören. Und wie immer die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich auch schriftlich hier einbringen können, radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Ein Blick zur Technik, die Leitungen sind offen. Wenn Sie eine Frage an Frau Kemmig haben, das wäre die Möglichkeit. Wenn das jetzt per Telefon noch nicht der Fall ist, dann nehme ich eines der E-Mails, die uns erreicht hat, wo eine Hörerin schreibt: Vielen Dank für die so interessante Ausführung über wie Spiritualität im 21. Jahrhundert gelebt wird. So wie ich Sie verstanden habe, sagen Sie, dass es durchaus richtig sein kann, eine Weile sich in einer Lehre hinzugeben, um dann, wenn man einer anderen Schicksalsfrage steht, einen anderen Weg nachzugehen. Meine Frage ist: Isoliert uns nicht so ein Umgang, man würde ja bei einer neuen Frage auch die tiefen Beziehungen brechen und neue suchen, oder?
Ich denke, das hängt immer sehr stark davon ab, wie man mit diesen Themen umgeht. Also was mir entscheidend oder was für mich wichtig ist, ist anzuerkennen, dass eben nicht alle spirituellen Methoden und Wege immer die gleichen Elemente, Aspekte in uns ansprechen. Und auch wir nicht immer die gleichen Dinge damit erreichen. Also erreichen bitte auch in Anführungsstrichen. Und das heißt, es kann eben durchaus einmal der Fall sein, dass ich an einen Punkt komme, wo ich merke, etwas anderes ist eigentlich für mich und meine Lebenssituation das Angezeigtere. Wie gesagt, die andere Problematik ist natürlich, dass wir dann im negativen Falle von einem System zum nächsten springen und eigentlich gar nie in eine Tiefe kommen und Dinge halt auch sofort sein lassen, wenn sie nicht genau dem entsprechen, im Sinne auch von so einer ja, Konsumiermentalität. Darum geht es, denke ich, nicht, aber einfach auch anzuerkennen, dass diese Komplexität unseres Lebens immer wieder auch andere Anfragen hat, die vielleicht eventuell durch andere, ja, auch Methodiken vielleicht einen Anklang oder eine Möglichkeit, ja, eine Antwort finden. Und das heißt aber eben immer auch wachsam, sich selbst mit anzugucken. Das, denke ich, ist entscheidend.
Schön.
Also der Abbruch von einer Tiefe hat natürlich wirklich damit zu tun, wie ich damit umgehe. Also was ich meine, ist ganz entscheidend. Es gibt Menschen, die ein ganzes Leben lang brachial an einer Methodik festhalten oder auf einem ganz bestimmten spirituellen oder sich in einem Kontext bewegen, der ihnen aber eigentlich den Blick auf etwas, was für sie viel wesentlicher wäre oder nicht wesentlicher, aber eben auch ein wesentlicher Punkt, der dadurch aber niemals in den Blick genommen werden kann. Und sie üben und sie üben und sie bemühen sich und kommen eigentlich keinen Schritt weiter.
Danke, ich möchte gleich mit einer nächsten Frage hier anschließen. Da schreibt wieder eine Hörerin: Liebe Katharina, ich kann deinen Ausführungen nur zustimmen und besonders der Aspekt des Denkens, so wie du ihn beschreibst, ist so wichtig. Ist es nicht eigentlich so, dass Denken auch in allen großen Traditionen immer schon gelehrt und praktiziert wurde und nur heute aus irgendeinem Grund von Spiritualität so abgekoppelt wurde? Ist es so? Und wenn ja, warum denkst du, dass es so ist? Im Grunde haben wir doch jetzt eher mehr Kapazität für mehr Komplexität und Denken ist doch eine der größten Errungenschaften, die den Menschen ausmacht. Herzliche Grüße.
Ja, also kann ich auch nur zustimmen, ist, wenn wir die ganzen spirituellen Systeme angucken, die großen, ist immer die Verbindung von Denken, also von Vernunft und Spiritualität, also nie im Sinne eines Ausschließens, sondern immer auch ineinander verwoben sein, im Westen wie auch im Osten. Das Interessante ist, die gesamte griechische antike Philosophie hatte ein Ziel und das war die Seelenruhe und dafür hat man philosophiert und nicht nur kognitiv, sondern auch tatsächlich versucht, sich praktisch in Dinge so einzuüben, dass dieses Ziel existenziell erreicht wird. Ich glaube, diese Denkmüdigkeit, die wir haben, hängt damit zusammen, dass in der abendländischen Tradition natürlich ein Bruch gekommen ist, der auf der einen Seite dazu geführt hat, dass überhaupt so etwas entstehen konnte wie die Moderne, wie die Aufklärung, die es uns ermöglicht, über all diese Dinge zu reflektieren, mit der aber natürlich eine andere Dimension ziemlich in den Hintergrund getreten ist. Und dieses Denken hat, also gerade insbesondere natürlich innerhalb des naturwissenschaftlichen Kontexts, sehr stark die Vorherrschaft übernommen. Und zwar in dem Sinne, dass es dann auch erklärt hat, außer dieser, ich sage es jetzt mal wirklich auch noch sehr verkürzten Form der Rationalität, gibt es keine andere gültige Wirklichkeitsbeschreibung. Und ich glaube, da ist natürlich zu Recht eine gewisse Skepsis entstanden und auch eine Müdigkeit, ob dieses Denkprimates, die aber, wie gesagt, in den spirituellen Traditionen, ich habe vorhin ja gesagt, Nagarjuna, also der ganze Mahayana-Buddhismus, ist geprägt durch wirklich eine tiefe reflektorische Tradition der Advaita Vedanta im Hinduismus, die christliche Tradition der sogenannten negativen Theologie und Mystik ist geprägt von einem tiefen reflektorischen Zugang, der immer mit der spirituell praktischen Erfahrung verbunden war. Nur das ist eben bei uns im Abendland mit der Moderne, die, damit sie sich überhaupt hat als Moderne etablieren können, mal, sage ich, den ganzen metaphysischen Ballast über Bord werfen musste, damit aber gleichzeitig ist so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, etwas anderes mit verloren gegangen ist, dass wir uns jetzt quasi wieder zurückholen, aber natürlich auch auf einer anderen Ebene mit integrieren. Aber es ist ganz klar, die großen spirituellen Systeme haben immer die Verbindung gehabt. Und es ist ein großer Irrtum zu glauben, es wäre eben immer ohne dieses Denken. Es haben immer alle betont, diese letzte Ebene kann ich natürlich im diskursiven Denken nicht erreichen. Aber der Weg dorthin, der ist eben sehr genau auch durchs Denken verortet und kartografiert worden. Das sehen wir heute oft nicht, weil natürlich auch die spirituellen Lehrer diese Tradition oft gar nicht in den Blick nehmen, weil es uns so stark um diesen ja, ganz starken Erfahrungszugang geht und ja, wie gesagt, wir ein wenig denkmüde sind, aber ich denke, das Denken, ohne das werden wir es auf Dauer nicht schaffen, insbesondere nicht mit all den Anforderungen, die die Welt in ihrer nicht spirituellen, aber auch in ihrer spirituellen Form ja, an uns stellt.
Das fand ich eine sehr spannende Antwort, weil du sozusagen dem Denken der Moderne einerseits die Problematik gezeigt hast, aber auch, dass hier durchaus das auch seinen Sinn hatte, dass wir diesen Weg gehen mussten und dass es nicht nur einfach ein Defizit ist, sondern einfach ein Weg, der einfach seine eigene Problematik mitgebracht hat, auf die wir jetzt antworten müssen.
Also Individualität und Menschenrechte wären ohne dieses antimetaphysische Denken, also ich sage jetzt mal antimetaphysisch, die Menschenrechte gründen in einem sehr metaphysischen Denken trotz allem, wären aber nicht möglich gewesen. Also es hat auch diese Zäsur gebraucht und das ist kein Rückschritt, sondern das war auch etwas Notwendiges. Wir erkennen aber heute, dass es halt nicht alles ist, dass mit dieser Art natürlich die Wirklichkeit nicht umfassend beschrieben wird. Und da sind wir wieder eben bei dem Transrationalen, das integriert das Rationale und das Spirituelle in einer wirklichen Harmonie und nicht, dass es das eine gegen das andere ausspielt.
Da möchte ich noch mit einer letzten Frage anschließen, wo auch eine Hörerin schreibt: Liebe Frau Zemming, lieber Tom, vielen Dank für Ihr wunderbares Gespräch. Meine Frage ist, wenn wir in unserer Zeit davon sprechen, alle Bewusstseinsebenen entwickeln zu müssen, um mit einem höchstmöglichen Bewusstsein auf das heutige Wissen und die Komplexität des Lebens antworten zu können, was denken Sie, womit macht es Sinn, diese Reise zu beginnen? Was außer das Interesse dafür ist notwendig, damit diese Entwicklung bewusst stattfinden kann? Herzlich, Maria.
Ich denke, das Wissen um diese vielfältigen Entwicklungspotenziale und die Neugierde, das ist das Entscheidende. Das ist die Initialzündung. Und wir werden nie, also es ist auch, ich glaube, also wovon wir uns auch ein bisschen verabschieden müssen, das ist natürlich auch ein bisschen durch unsere westliche Tradition gegeben, dass wir immer glauben, wir müssen dann Hochleistungsakrobaten sein. Es ist ein Feld an Potenzialen, die wir haben und ich denke, wir haben dadurch eine bessere Möglichkeit, ein auch wirklich geglückteres und tieferes Leben zu entwickeln. Aber wir werden natürlich nie alle Linien gleichermaßen entwickeln können. Und ich denke, vielleicht auch die Linie der Gelassenheit dann mit zu entwickeln, auch anzuerkennen, dass es halt, ja, wir auch in bestimmten Bereichen defizitär sind, ist auch gut. Also zu sehen, dass die Möglichkeiten bestehen, heißt auch, das in den Blick zu nehmen. Und wir werden immer auch durchs Leben dort hingetragen, bestimmte Aspekte mehr in den Blick zu bekommen. Es sind einfach auch Lebenssituationen, wo wir manchmal merken, und jetzt steht auch das wieder stärker an. Aber wir werden nie alles, denke ich, bis zur absoluten Perfektion entwickeln können und auch, glaube ich, nicht müssen, weil das führt dann tatsächlich in die Überforderungsfalle. Also so eine gewisse Lockerheit darf auch sein. Also man darf auch mal scheitern.
Katharina, herzlichen Dank. Wir kommen auch zum Ende unserer Zeit. Ich möchte am Schluss unserer Sendung noch zwei Veranstaltungen hier mit erwähnen, wo man dich auch live sehen kann. Der eine Event ist hier in Frankfurt, die 7. Spirituelle Herbstakademie, die am 19. und 21. Oktober hier stattfindet. Auf unserer Webseite finden Sie auch mehrere Details, wo Katharina Kemming eine der Referenten sein wird. Und ich freue mich auch sehr, dich hier auch wieder persönlich zu sehen. Und der andere Event ist in Nürnberg, wo du am 3. und 4.11. Einen Workshop hast zu dem Titel Rettet mehr Spiritualität die Welt. Die Info und Anmeldung dazu unter www.integralesleben.org. www.integralesleben.org. Katharina, herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und ich freue mich, dich in Frankfurt zu sehen.
Ich danke dir, Tom, und einen schönen Abend.
Einen schönen Abend. Tschüss.